Es freut mich, die Podiumsdiskussion zu eröffnen. Ich habe die Ehre erhalten, durch Herrn Enders das mal durchführen zu dürfen diesmal. Ich denke, Herr Enders wollte zu Anfang gleich ein Einführungswort sagen.
Gerne. Wir haben, wie einige von Ihnen wissen, die Klangartkongresse seit 1991 hier alle zwei Jahre durchgeführt. Zunächst haben wir das Thema offen gelassen, weil man erstmal sammeln musste, was alles mit Musik und neuen Technologien zusammenhängt. Aber 1995 haben wir damit begonnen, ein Motto zu wählen. Und zwar haben wir dieses Motto nach ganz bestimmten Gesichtspunkten gewählt. Wir haben uns gefragt, was ändert sich in der Technologie und welche Veränderungen werden durch diese technologischen Neuerungen musikkulturell erwirkt. Und da ist uns aufgefallen, dass vor allem die Digitalisierung der Musikinstrumente und der Medien natürlich zu einer großen Veränderung von Technologie und der damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Ausprägungen bewirkt wird. Digitalisierung führt zu einer ungeheuren funktionalen, also zunächst technischen, funktionalen, aber auch wirtschaftlichen Konvergenz. Und deswegen hieß der Kongress 1995 Digitalisierung der Musik, digitale Musikästhetik, Fragezeichen. Es stellte sich auch damals sofort heraus, dass das noch nicht alle Veränderungen sind, die jetzt damit zusammenhängen, sodass 1997 der nächste wichtige Begriff thematisiert wurde, die Virtualisierung unserer Welt und auch unserer technischen Gegenstände. Also beispielsweise wird ein Synthesizer nicht mehr gebaut, sondern er wird abstrakt am Bildschirm dargestellt. Ein Mischpult wird nicht mehr aufgebaut, sondern kann im Grunde genommen am Bildschirm simuliert werden. Das heißt also, es kommen immer mehr Modelle, die im Grunde genommen abstrakt verlaufen, ins Spiel. Und die dritte große Veränderung, die wir aufgrund der Vernetzung der Computersysteme, der Mediensysteme feststellen, ist eben die Globalisierung. Und der Kongress 1997 hieß dann Musik im virtuellen Raum, um diese Thematik anzureißen. Und 1999 haben wir jetzt eben die Globalisierung thematisiert und Sie kennen alle dieses berühmte Wort des Medienphilosophen Marshall McLuhan, Global Village, ein Thema, was wir sicherlich hier noch ansprechen werden. Global Village und in den letzten Jahren wird sehr häufig auch über die Vernetzung des Wissens, des Weltwissens darüber nachgedacht. Das wird symbolisiert durch den Begriff Global Brain. Nun ja, und jetzt ist es nicht sehr schwer, dann die dritte Metapher zu finden, Global Music. Und insofern kommt also das Motto dieses Kongresses Global Village, Global Brain, Global Music zustande. Und ich glaube, sagen zu können, dass es gut gewählt war. Im Nachhinein stelle ich fest, dass es sogar besser gewählt war, als wir es selbst gedacht hätten. Alle Referenten haben sich sehr stark darauf bezogen, was immer schon ein Zeichen dafür ist, dass das Thema irgendwo berührt, dass es ankommt, dass es genug Inhalte bietet. Fast alle Referenten haben dieses Thema sehr stark aufgegriffen und es ist dann im Eröffnungsvortrag thematisiert worden und jetzt eben abschließend in der Podiumsdiskussion.
Ich bedanke mich herzlich. Ich wollte noch zur Organisation des Roundtables was sagen, mal global die Diskussion. Wir zwei Hälften haben. Die erste wird eine lokale Diskussion sein, also frontal von diesen Votanten in der Herrenrunde. Es ist wieder mal eine Herrenrunde. Die zweite Hälfte, da wollen wir globalisieren und eben auch die Zuhörer einbeziehen und eventuell auch Leute aus dem Netz, wenn sich jemand dann so melden will. Dann innerhalb der lokalen Diskussion möchte ich ganz zu Anfang mich als Zielscheibe mal anbieten und eine kleine Synopsis vorstellen, auch aus diesen Themen und Referaten, die ich erlebt habe in den letzten Tagen. Und dann die Reihe der Votanten durchgehen, sodass jeder ein eigenes Porträt vorstellt, wer er ist und auch ein Statement abgibt, was er grundsätzlich mal einbringen möchte, um die Diskussion zu starten. Also zunächst mal diese kurze Synopsis. Ich glaube, Herr Enders hat ganz kurz und sehr gut eingeführt und das, was ich auch sagen wollte, dieses Thema ist ja ein Thema mit Variationen. Nach Musik im virtuellen Raum 97 ist das in einer Art Langzeitpädagogik von den Organisatoren inszeniert worden, nicht wahr? 1997 hatten wir virtuellen Raum thematisiert. Norbert Schlebitz, der zu meiner Rechten sitzt, hat ja in seinem Referat auf dieses irrwitzige Labyrinth des Netzes hingewiesen, sehr emphatisch auch. Wir sprachen vom Wissensraum, vom Erlebnisraum, welcher eben durch diesen virtuellen Raum inszeniert wird. Nun also, wo wir das gelernt haben, kommen wir 99 zur Frage der Gestalt dieses Raumes. Globaler Raum stellt die Frage nach der Gestalt dieses virtuellen Raumes. Und wir wissen seit Einstein, dass die Gestalt des Raumes, seine Krümmung durch die Gravitationskräfte bestimmt ist. Das heißt, eigentlich ist es auch eine Frage gewesen nach den Kräfteverhältnissen im Raum der Musik. Und zwar nach den ökonomischen, nach den sozialen und nach den strukturellen Kräften, die hier herrschen. Ich denke, die heiße Frage lautet heute, ist die Welt doch eine Scheibe? Ist sie flach und versklavt durch das freie Spiel der Kräfte jener, die sie besitzen und die Macht haben, diese Verhältnisse mit dem Wort Globalisierung schönzureden? Das Referat von Alex Merck stimmte mich jedenfalls ganz in diese Richtung ein. Oder kann man die Myriaden von mehr oder weniger harten oder weichen Scheiben, den Hard- und Floppy-Disks, zu einer echten Kugel verkleben? Das heißt, zu einem Globus, worauf Antipoden ohne Widerspruch stehen und leben können. Und das war ja auch eine der Kernfragen von Thomas Droges Referat am Anfang. An diesem Kongress glaube ich etwa in den Beiträgen von Simon Emerson oder von John Palmer oder von Jan Welly oder jetzt heute Morgen von Jörg Garbes und Thomas Noll zu erkennen, dass mit einer gewissen Anstrengung die lokalen Idiome an gemeinsamen Randzonen ineinander transformierbar sind und miteinander verklebt werden können. Also diese Statements möchte ich als Zielscheibe hier einmal annehmen und vielleicht bin ich zu optimistisch. Darf ich Herrn Droge vielleicht das Wort übergeben zu einem Anfang?
Sollen wir uns auch nochmal vorstellen?
Ja, natürlich.
Mein Name ist Thomas Droge. In meiner Person vielleicht mal unbedingt, ich habe von Hause aus freiberuflich tätig, als Musiker, als Soziologe und als Ingenieur. Und war schon sehr früh durch diese Kombination im Bereich von Kultur und Technik beruflich zu Hause. Habe in Karlsruhe das Zentrum für Musikforschung gegründet und war dann später bei der Entwicklung des Zentrums für Kunst- und Medientechnologie verantwortlich für den Bereich Musik und bin seit 5 oder 6 Jahren an der Karlsruher Musikhochschule Leiter des dortigen Computerstudios, daneben immer noch freiberuflich tätig im Bereich dieser gesamten der Schnittstelle zwischen Kultur und Technik, wobei ich auch lange Jahre sehr praxisbezogen gearbeitet habe in der Industrie, dort hauptsächlich im Bereich kreative Anwendungen. Ich möchte eigentlich jetzt kein neues Statement abgeben zu dem Thema, sondern würde gerne das auf die Diskussion verschieben.
Können wir
so verbleiben?
Absolut.
Ja. Herr Schlebitz. Ja. Mein Name ist Norbert Schlebitz. Ich bin von Hause aus Lehrer. Wir sprachen in den letzten Tagen von virtuellen Welten und von mehreren Möglichkeiten in Welten. Auch bei mir gibt es ein Leben neben des Lehrerdaseins, also auch andere Welten. Ich war früher Filmmusikkomponist, bin da ganz pragmatisch mit den neuen Technologien umgegangen und habe irgendwann die Gelegenheit bekommen und gefunden, dieses reflexionsorientiert mal aufzuarbeiten, was sich da tut mit den neuen Medien. Ich möchte auch direkt darauf zu sprechen kommen, weil ich da den Gedanken hege, dass diese Aufarbeitung dringend notwendig ist, auch im Rahmen der Musikpädagogik, wo man immer noch von dem Gedanken ausgeht, dass der Computer ein Werkzeug ist, im Gedankengang, der dem folgt, Nach meinen Motiven setze ich den Computer ein. Und ich unterstelle mit McLuhan, der schon angesprochen wurde, dass Medien nicht wertneutral einzusetzen sind, sondern dass im Umgang mit dem Medium sich bestimmte Einstellungen mir mitteilen. Ich möchte ein Beispiel geben, jetzt ganz plakativ, indem ich die These in den Raum stelle: Der Werkbegriff konnte sich nur deshalb manifestieren, der Gedanke des Abgeschlossenen, weil er irgendwann eindeutig fixiert wurde in ein entsprechendes Medium, was eine gewisse Beharrung aufwies, in Papier, in Notat. Und in den letzten Tagen habe ich hier auf diesen Diskussionsbeiträgen so mitbekommen, dass sich das scheinbar zu verzeitlichen, zu verflüssigen scheint. Ich erinnere nur an den letzten Beitrag von Herrn Esse, der eines seiner Werke oder eines seiner Programme explizit Flow nannte. Und dieses Fließen-Moment scheint mir konstitutiv für das neue Medium zu sein. Und ein weiteres möchte ich daran ansetzen, dass ich glaube, dass im Spiegelbild des Neuen uns die überkommenen Gebrauchsordnungen auf einmal fragwürdig erscheinen, dergestalt, dass wir auf einmal sehen, dass es eben nicht auf Ewigkeit fixierte Werte sind, dass das, was wir glaubten, was immer so wäre, im Grunde genommen nur Medienordnungen sind, die wir erfüllt haben oder die wir entdeckt haben im Umgang mit den Medien. Dann möchte, und darüber hinaus können wir explizit Einfluss nehmen auf bestimmte neue Medienordnungen. Das glaube ich nur, glaube ich nicht in dem Sinne, wie es hier angesprochen wurde, als These, dass es gewisse Machtfaktoren geben, die leiten und andere, die folgsam dem Ganzen hinterher trotten, sondern da würde ich die These entgegenstellen, die Kommunikation geht ihre eigenen Wege. Es können vielleicht bestimmte Motive verfolgt sein, wie sich diese Motive dann aber in der Realität begeben, das ist gerade auch durch die Vernetzung, glaube ich, nicht mehr lenkbar. Das Medium ist viel zu komplex, als dass wir all diese Wege, die gegangen werden könnten, beeinflusst werden könnten. Also in meinem Tun kann ich nicht auf die Zukunft hinreichend berechnen, auch nicht Großkonzerne, denn ich behaupte, dass längst schon in einer virtuellen Garage irgendwer wieder sitzt und zwar kein Apple-Computer oder sonst was entwickelt, sondern eine neue Idee, die auch Microsoft irgendwann in die Knie zwingen wird, bei allen Versuchen, die denn da zur Globalisierung oder zur gelenkten Globalisierung vonstatten gehen. Und da ist so eine Metapher, die auch im Augenblick schwanger ist, und damit möchte ich auch schließen, dass im Grunde genommen nicht die Großen, die Kleinen fressen und entsprechend auch Versklavungstendenzen, wenn man diese Metapher wählen möchte, gegeben sind, sondern eben eher die Schnellen, die Langsamen. Und je größer etwas wird, umso langsamer wird es auch. Danke.
Danke schön für das Votum. Ich glaube, das leitet ganz gut über zu Herrn Merks Porträt.
Ja, gut. Kann man mich hören? Ja, ich höre nichts mehr so ein bisschen. Für mich oder meine Grundthese in diesem Zusammenhang ist, dass Globalisierung auch bedeutet globale Konkurrenz, und zwar auf jedem Level. Und heute zwar gewisse Chancen durch die neuen Netze existieren, die für den einen oder anderen sehr positiv sein können, aber im Bereich wirtschaftlichen und sozialen wird dadurch weiter eine Trennung zwischen erfolgreich, nicht erfolgreich, arm, reich und so weiter laufen. Das ist ziemlich sicher. Wie weit sich die Machtverhältnisse im Zusammenhang schnell, langsam und ähnliches à la McLuhan-These entwickeln werden, da würde ich sagen, das ist keineswegs so sicher, wie es von vielen Internetphilosophen und modernen Technikphilosophen angesetzt wird. Tatsache ist ganz bestimmt, dass sich die grundlegende Psychologie des Menschen nicht durch neue Technik automatisch ändern wird. Und das zurückkommt auf meinen Vortrag vorher. Wir sehen heute, dass im Grunde im Internet ein Musiker auch nur dann erfolgreich ist, wenn er im realen Leben erfolgreich ist. Das heißt, ein Musiker oder Künstler ist nur dann erfolgreich, wenn massive Werbung hinter ihm steht. Und nicht nur, weil er da ist und weil er global empfangen werden kann, wird er deshalb auch davon leben können. Dieser Traum, der zurzeit von Internet-Service-Providern und Telekom-Firmen verbreitet wird, ist ein grandioses Märchen.
So, Herr Merck, danke schön. Ich wäre dankbar, wenn Sie vielleicht den Hintergrund, aus dem Sie das sagen, den biografischen Kurs noch erwähnen könnten.
Entschuldigung. Ich bin auch Ex-Musiker, Ex-Filmkomponist, Journalist, lange Zeit gewesen mit Wirtschaftsthemen, habe Wirtschaft und Musik studiert und betreibe seit mehreren Jahren eine Plattenfirma und Musikverlag. Sitze in einem Ausschuss des Bundesverbands der deutschen Musikindustrie, Phonoverband, der sich mit modernen Technologien beschäftigt und der auch durch meine Anregung zustande kommt.
Herzlichen Dank. Ich glaube, Herr Knolle hätte Lust.
Ja. Ich hätte Lust, ja, ich habe auch Lust. Ich will aber zunächst mal sagen, wo ich zum Teil auch meine Lustquellen herbeziehe. Ich mache experimentelle Musik, ziemlich häufig, aber eigentlich im Nebenberuf, im Hauptberuf bin ich Musikpädagoge, ich bin Hochschullehrer an der Universität Magdeburg und habe mich dort seit 2 Jahren dafür engagiert, dort im Bereich Medien, neue Technologien, Multimedia, Musikunterricht zu unterstützen, wenn man so will, Netzwerk mit Lehrern aufzubauen. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe das vorher in Oldenburg gemacht, da war es auch ein spannendes Thema. Und es ist etwas, wo ich denke, dass wir noch sehr viel zu tun haben werden in diesem Bereich. Ich will das vielleicht mit 3, 4 kurzen Worten erläutern. Ich denke, wenn man ein Stückchen zurückgreift in der Geschichte, kann man sagen, dass schon die alten Technologien ja eigentlich sozusagen die Quantitäten und die Qualitäten des Zugangs zur Musik deutlich verändert haben. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt bei den alten Technologien, da denke ich jetzt natürlich an CD und Schallplatte und Tonbandmaschine und ähnliche Dinge, sie haben sozusagen den Zugang auf einer Ebene der Konsumption verändert. Das soll man sicherlich nicht niedrig halten. Jedermann konnte zu jedem Zeitpunkt überall Musik hören. Wo ich die Chance, die Herausforderung, auch das wirklich Faszinierende im Bereich von Multimedia sehe in der Gegenwart ist, dass dieser Bereich, jedermann kann zu jeder Zeit überall mit Musik umgehen, sich auf den produktiven Sektor verlagert hat, ergänzt hat. Also man kann jederzeit Musik machen, zum Beispiel über Res Rocket, was wir gerade vorgestern gemacht haben, überall im Bereich des Nordwestraums oder auch mit den Amis zusammen oder in einem Modellversuch habe ich das gemacht, im Winter zwischen Magdeburg und Augsburg. Dieses sozusagen globale Musikmachen, denke ich, das ist eine Chance und eine Herausforderung und darin sehe ich eigentlich den entscheidenden qualitativen Fortschritt. Wenn ich jetzt die Musikpädagogik im engeren Sinne ansehe, und da kann ich Herrn Mazzolas Denkangebot in Richtung Scheibe aufnehmen, ich fürchte, dass heute die Musikpädagogik in ihrem großen Tenor die Welt, was die digitale Welt betrifft, immer noch für eine Scheibe hält, für eine runde Scheibe hält, die man abspielt, wo eine Nadel drin kratzt. Und das ist, denke ich, ein Problem, an dem wir zu arbeiten haben. Ich will es mal produktiv wenden, dann habe ich mein Statement noch zu Ende. Ich denke, die Definitionsmacht, was den Umgang mit Kultur, die Nutzung von Musik, auch das Musikmachen betrifft, liegt heute bei den Medien, bei dem Umgang mit den Medien, bei der Kenntnis der Verfahrensweisen, auch der kritischen Einschätzung. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass im Bereich der Musikpädagogik eigentlich dieser Bereich immer noch sehr am Rande vertreten wird. Wenn ich das mal so mit einem Schlaglicht erläutere, eine ganz aktuelle Zahl sagt, dass 90% der Schülerinnen und Schüler an Hamburger Gymnasien in der Oberstufe den Musikunterricht abwählen. Nur 10% wählen ihn. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die von klein auf zu Hause Klavierunterricht und Gesangsunterricht schon bekommen haben. Also, das war der positive Punkt. Ich denke, dass wir diese produktive Szene nutzen sollten, ob es das Rotkick ist, ob es andere Sequenzerprogramme sind, ob MP3-Player oder auch Recorder sind. In diesem Bereich sind wir herausgefordert und ich denke, wenn wir diese Herausforderung nicht annehmen, wird etwas zugreifend auf uns sozusagen Einfluss haben, nämlich im Bereich der jugendlichen Musikszene ist die Selbstprofessionalisierung so weit vorangeschritten, dass Jugendliche sich immer weniger fragen, wozu brauchen wir den Musikunterricht. Danke.
Herzlichen Dank. Darf ich Herr Emerson das Wort erteilen?
Dankeschön, Simon Emerson aus der City Universität London. Und ich würde einige Wörter sagen auf ein Thema, das ich im letzten Tage bemerkt habe, dass vielleicht man hat tief in die Geschichte der deutschen elektronischen Musik 2 Wörter, das ich finde heute. ich will benutzen. Das ist Ton und Geräusch. Und diese zwei Möglichkeiten war die Atom der elektronischen Musik in 50er Jahren. Und wir haben auch die Geschichte der Informationstheorie. Und ich glaube, dass diese zwei Wörter Ton und Geräusch sind auch bei uns für die Netz. Auch. Man hat die Möglichkeit, dass wenn alle Möglichkeiten zusammen bei uns sind, dann haben wir Geräusche und es ist fast unmöglich, dass wir diese neue Welt verstehen können. Und es ist sehr schwierig, wenn man zum Beispiel, jeder Komponist hat seine ihre Website etc., dass wir haben mehr und mehr Möglichkeiten, dass weniger und weniger Meinung hat. Vielleicht, das ist möglich. Und wir müssen lernen, wie es möglich ist, diese Geräusche zu formieren, zu verstehen. Und das ist für mich eine Verwandlung von einer anderen Idee, dass es gibt zwei Versionen dieser neue Wort Postmodern. Das ist zu sagen, dass es gibt zwei Möglichkeiten. Eins, wenn ich Englisch sprache, ich benutze ein schottisches Wort für die erste Version. Das ist, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Es ist, was die Schotten jeden Morgen essen, ist Porridge. Das ist von nicht Weizen, aber Oats gemacht. Ich weiß es nicht in Deutsch. Und diese Version von Postmodernismus ist, wenn alle zusammengebracht wird und es ist alle grau. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir, es ist möglich zu entwickeln, Zentrum, wo man hat eine Weltanschauung, das ganz stark ist. Zum Beispiel, man hat in Frankreich diese Institutionen wie IRCAM, JRM etc. Jeder hat eine Weltanschauung, das wirklich auf einer Geschichte basiert wird und vielleicht man kann als individuell von einem bis andere fahren, aber keine Porridge. Und für mich, wir haben diese zwei Möglichkeiten und vielleicht die beiden existiert heute natürlich. Aber das ist für mich die Zukunft, dass wir müssen diskutieren, ob diese Möglichkeiten zwischen Ton und Geräusch werden.
Herzlichen Dank für Ihr Votum. Herr Enders, darf ich Ihnen das Schlussvotum dann geben?
Ja, ich bin hier an der Universität Osnabrück, Professor für systematische Musikwissenschaft. Und in dieser Eigenschaft habe ich eben auch diese Kongressreihe gegründet und koordiniert. Mich interessiert deshalb in Anlehnung an das, was Herr Knolle gesagt hat, vor allem, wie sich jetzt die Lehre und Forschung, also wie weit sich Universitäten, wie weit sich Bibliotheken oder auch gewisse pädagogische Konzepte, die damit zusammenhängen, unter der Globalisierung ändern. Wir haben ja schon 1995 hier in Osnabrück das erste, wahrscheinlich weltweit, das erste virtuelle Musikseminar durchgeführt. Also ein Seminar, was nur ausschließlich am Bildschirm stattfand, ausschließlich per Chat, per Newsgroups, per Mailinglist, per Website stattfand. Und es war schon ganz spannend, wenn man sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenfand, wenn sich dann die Studenten aus Liverpool, Kiel in England und Oxford dazuschalteten und die Antworten genauso schnell eintrafen wie die Antworten der Studenten, die in einem Zimmer weiter am Computer saßen, hier im Hause. Und es war spannend zu erleben, wie die Kommunikation gewissermaßen neu entdeckt werden musste über dieses Medium. Also wir haben auf der einen Seite dann eine globale Kommunikation gehabt für ein Seminar. Auf der anderen Seite mussten wir aber neue Kommunikationsmodelle erfinden, weil das ja zunächst mal textbasiert war. Jetzt sieht es schon etwas besser aus. Wir geben diesen Sound, den Sie jetzt hier hören, unsere Gespräche weltweit ins Internet per Real Audio Stream. Theoretisch kann jemand in Australien, in Japan an dieser Diskussion teilnehmen. Möglicherweise muss ich mal darüber nachdenken, ob der gesamte Klangartkongress nicht in Zukunft virtualisiert per Internet, per Kommunikation, Chat-Kommunikation stattfinden kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass in Zukunft gerade, weil weltweit die Universitäten miteinander in Wettstreit treten und für Schulen wird das in ähnlicher Weise ein bisschen angesprochen Oder nehmen wir einen anderen Bereich, beispielsweise Verlage, beispielsweise Bibliotheken, die sehr schnell heute Daten weltweit austauschen können. Es ist im Grunde genommen egal, wo ein Buch entsteht, wo ein Buch produziert wird, wo ein Buch archiviert wird und vorgehalten wird, weil man es per Internet blitzschnell in alle Welt verbreiten kann. Und insofern glaube ich, wird es eine Globalisierung des Wissensgutes geben und natürlich auch des musikalischen Wissensgutes, des musikalischen und musikwissenschaftlichen Wissensgutes, was dann auch in eine gewisse Konkurrenz der Institutionen sehr genau entwickelt werden muss. Es ist zum Beispiel in Zukunft durchaus denkbar, dass ein Student sagt, ich logge mich ein bei einer Universität in den USA, weil die dort einen ganz besonders guten Kurs zum Thema beispielsweise MIDI im Unterricht anbieten und kann dort teilnehmen. Das heißt, es wird möglicherweise darauf hinauslaufen, dass die Institute sich spezialisieren auf Themen, die sie besonders gut beherrschen, die sie besonders gut ausarbeiten, elaborieren, wirklich perfekt machen, aber dann weltweit anbieten. Und andere müssen sich dann entsprechend, um nicht in der Konkurrenz zurückzufallen, auch spezialisieren. Es ist also durchaus möglich, dass das breite Angebot, was Universitäten, Schulen, Konservatorien normalerweise den Studenten anbieten, also die Basics und so weiter, dass das gar nicht mehr so erforderlich ist, sondern dass es wichtiger ist, dass die Institutionen spezielle Forschungskonzepte aufbauen und das dann aber weltweit verbreiten. Und will man etwas anderes wissen, will man etwas über Bach wissen, dann schaltet man sich bei einer anderen Universität ein. Insofern könnte der Student der Zukunft theoretisch zu Hause im Studentenheim bleiben und in aller Welt sich die besten Angebote der Universitäten heraussuchen, entsprechend Musikhochschulen und möglicherweise sogar in den Schulen, wenn das mal Wirklichkeit wird, Schulen ans Netz oder solche Bestrebungen, die wir ja im Moment von den Politikern so hören. Ähnlich wird es mit den Bibliotheken sein. Ich glaube nicht, ich habe da ja hier einen Vortrag gehalten während der Klange. Ich glaube nicht, dass die Bibliotheken in der bisherigen Form so erhalten bleiben, sondern aufgrund der Digitalisierung des Wissens wird es um völlig neue Aufgaben gehen. Es geht gar nicht mehr so um die Archivierung, sondern es geht vielleicht mehr darum, in dieser Überfülle von Wissen die richtigen Strategien zu entwickeln, das Wissen zu finden und vor allem die Informationen zu finden und zu Wissen werden zu lassen. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Also Sie sehen, ich glaube, dass nicht nur im künstlerischen Bereich uns da sehr viele Veränderungen erwarten, sondern auch im reflektierenden Bereich, möchte ich mal sagen, also im Bereich der Wissenschaft und im Bereich der Pädagogik.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, man muss vielleicht hier doch zwei Ebenen unterscheiden. Die eine ist die technologische, in der die Kommunikation abläuft, und die andere ist gewissermaßen die der Inhalte, die Sie jetzt auch angesprochen haben, künstlerische, wissenschaftliche Inhalte. Und ich denke, man kann kurz auf der technischen Ebene sagen, dass sich die Kommunikation jetzt dann sehr bald auf der Temperatur Kelvin 0 bewegen wird. Es wird eine supraleitende Kommunikation in Aussicht gestellt. Das heißt, alle die Widerstände des Kommunizierens, sie fallen weg. Ich glaube, das kann man einfach mal unter den Tisch wischen. Das Wichtige ist, was für Kräfte werden jetzt freigesetzt, dadurch, dass die Kommunikation so ohne Widerstand fließt. Und ich denke, Herr Droge hatte sich hier gleich schon gemeldet. Danke.
Ja, ich habe ein paar Anmerkungen. Ich habe ja auch in meinem Einleitungsvortrag durchaus auch kritische Töne zu diesem dreifachen Motto, Global Village etc., angeschlagen, was nicht heißt, dass ich prinzipiell dagegen bin. Aber mir fallen immer wieder bestimmte Dinge auf, die ich für nicht genügend hinterfragt halte. Das ist zum einen einfach der Umgang mit diesen Schlagwörtern selbst. Wenn man von Global Village redet und von Global Brain etc., wird doch oft etwas auf eine Ebene projiziert, was dem eigenen Wunschdenken entspricht. Das heißt, ich beobachte immer wieder, dass Musiker oder Literaten oder egal wer sich aus der Beschäftigung mit einem neuen Medium Anregungen oder Erfolge erhoffen, die sie sonst vermissen, und dass da etwas dann auf eine technologische Ebene gehievt wird und man erwartet, so wie das auch in Vorträgen hier und auf anderen Kongressen zum Teil anklingt, man erwartet dann, dass die Superlösung aus dem Netz sozusagen kommt, weil das Netz ja so ein tolles Ding ist, etwas simplifiziert ausgedrückt. Und nun erwähnten Sie eben gerade ein anderes Stichwort, nämlich das virtuelle Lernen. Ich arbeite auch an einem Projekt in Baden-Württemberg, dieses virtuelle Hochschulprojekt mit, was ja zurzeit das große Thema ist. Und auch da wird manche Problematik nicht gesehen. Zum Beispiel, Sie sagten eben, Herr Enders, der Student sucht sich dann weltweit das beste Angebot heraus und klingt sich eben dann auf der Uni ein, wo das beste Angebot zu holen ist. Frage, woher weiß er, was das beste Angebot ist? Und übersehen wir nicht bei diesen Fragen, dass der Student kein Computer ist, der in minutenschnelle Milliarden von Informationen durchchecken kann, sondern dass der Student ein Mensch ist, der seine Wertungen aus seinem sozialen, seinem psychosozialen Kontext erfährt. Das heißt, er wird seine Entscheidungen, was er hören will, primär und unbewusst auch, zum größten Teil unbewusst, daraus beziehen, aus seiner direkten Sozialisation, das heißt aus seinem direkten Kontakt mit anderen Menschen. Und insofern halte ich es für eine Illusion zu glauben, dass wir nur dafür sorgen müssten, dass jede Uni, jedes Hochschulinstitut irgendwo einen möglichst exzellenten Schwerpunkt bildet und dann bräuchte man den nur einmal auf der Welt sozusagen und die Studenten würden sich dann automatisch das Richtige zusammensuchen. Ich glaube, dass das Trugbilder sind. Denn auch mein Kollege Herr Merck sagte es schon, der Mensch bleibt ein psychologisches Lebewesen und wir vergessen oft bei dem Umgang mit all diesen Techniken, dass die Techniken nicht Ersatz sein können, was auch für das, was uns als Menschen definiert. Und vielleicht noch ein Hinweis auf eine Äußerung, ich glaube es war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ein französischer Philosoph, der sagte, dass sehr oft diese neuen Techniken uns scheinbar zu bereichern versprechen, sie eröffnen mehr Möglichkeiten, er hat das schon vor über 10 Jahren gesagt, sie eröffnen mehr Möglichkeiten, man denkt, man kann jetzt noch kreativer sein, in Wirklichkeit führen sie aber zu einer Verflachung unseres Umgangs, zum Beispiel mit Musik. Und diese Gefahr sehe ich heute ganz explizit, denn wenn ich mir angucke, was bei Netsessions herauskommt, bisher herausgekommen ist, ich kann nicht für die Zukunft sprechen, aber wenn ich mir angucke, was in den letzten Jahren dabei entstanden ist, dann muss man doch sagen, das ist nette Unterhaltung und vielleicht ist das irgendwas ganz furchtbar Zukunftsträchtiges. Aber es ist mit Sicherheit nichts, was irgendwas mit dem Anspruch Kunst als etwas Besonderem zu tun hat.
Herr Enders möchte sich sofort melden.
Also ich sehe da überhaupt keinen Gegensatz. Ich habe ja nicht behauptet, dass das alles optimal funktioniert. Selbstverständlich müssen wir in dieser Überfülle von Wissen, die demnächst technisch verfügbar ist, Strategien entwickeln, wie wir mit diesem Wissen umgehen, dass wir es also bewerten können. Das heißt, wir müssen Kompetenzen entwickeln. Der Student muss Kompetenzen entwickeln, die Dozenten müssen Kompetenzen entwickeln, damit er die richtige Information, die gute Information findet. Das wird sogar noch sehr viel wichtiger, dass also der Bildungsgedanke, der diese Dinge ja enthält, besonders für wichtig befunden wird. Möglicherweise machen wir in der Ausbildung, in den Hochschulen, Universitäten und Schulen da ja auch schon was verkehrt. Denn die Technik ist ja da. Es wird benutzt. Jeder kann irgendwas, und wenn es der größte Unsinn ist, ins Internet setzen. Und jetzt liegt es an uns, an den Institutionen, dass wir uns überlegen, Konzepte überlegen, wie wir mit diesen Dingen fertig werden. Das ist ja, weshalb wir hier zusammenkommen. Wenn wir das nicht tun, dann kann das alles eintreten, so wie Sie das hier, sagen wir mal, mit einer gewissen negativen Tendenz beschreiben. Da kann das natürlich alles eintreten, dem würde ich sofort zustimmen. Da bestehen auch sehr große Gefahren. Aber das war immer so. Immer wenn eine neue Technologie aufkommt, gibt es die Möglichkeit, sie sehr positiv zu nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich ihr ausliefert und dass es eben negative Konsequenzen gibt. Aber eins weiß ich ganz genau, wenn wir nichts tun, dann entscheiden das irgendwie andere. Dann entscheidet das Hollywood zum Beispiel. Die haben viel Geld und können und verändern jetzt schon den Gedanken des Education in Edutainment. Das ist sehr faszinierend, gerade für zum Beispiel für Heranwachsende. Und dann wird diese Sache sicherlich in diese Verflachung entgleiten. Da bin ich absolut sicher, dass das so kommen wird, wenn wir nicht dafür sorgen, wenn wir keine Strategien entwickeln, um mit diesen Dingen zurechtzukommen. Und an diesem zweiten Punkt, da sehe ich tatsächlich Handlungsbedarf und möglicherweise sind wir auch schon zu spät. Aber wie gesagt, kein Gegensatz. Sie zwischen Ihrer Auffassung und meiner.
Ja, das war ein gutes Stichwort, wir sind zu spät, die Zeit rückt natürlich vor. Ich denke, bevor die Diskussion globalisiert wird, sollten noch Herr Knolle, Herr Schlepitz, Herr Emerson möchte auch noch sich äußern, Herr Merck. Ich würde sagen, so 5 bis 6 Minuten haben wir noch, sonst habt ihr einfach dann die globalisierte Diskussion keine Zeit mehr.
Also ich finde das ganz gut, dass diese, wenn man so will, dialektische und auch kritische Spanne in diesen beiden Beiträgen deutlich wird. Ich denke schon, dass man sich ganz klar machen muss, wir haben auf der einen Seite eine Chance mit der Verfügung über diese Technologien im Hochschulbereich. Und ich persönlich sehe auch eine Aufgabe von uns darin, genau auch die negativen Aspekte daran, die Probleme, die Widersprüche, zum Teil natürlich auch die Nebenwirkungen herauszuarbeiten. Man soll nur das kritisieren, was man aus eigener Anschauung kennt. Ein Punkt zum Beispiel, den ich ganz wichtig finde, den man auch Studierenden und auch Lehrern in der Lehrerfortbildung verklickern sollte, ist zum Beispiel, dass der Rechner oder die Technik, die Medien einem im Grunde genommen die Anstrengung, eine künstlerische Lösung, eine persönliche Lösung zu erarbeiten, nicht abnimmt. Er kann einem dabei helfen, wenn ich es positiv sage, nein, wenn ich es kritisch sage. Die Limitierung, die ich als Künstler habe, als Musiker habe, macht die Technik überhaupt erst evident. Darin sehe ich einen Aspekt auf der einen Seite. Ich denke auch, dass es richtig ist, dass man darauf abstellen muss, dass das Angebot ist global. Die Rezeption, der Umgang damit ist nach wie vor ganz regional, zum Teil auch sehr beschränkt. Also insofern muss man natürlich auch diesen Widerspruch immer im Kopf haben. Es reicht nicht aus zu wissen, dass Frozen von Madonna weltgleich zum selben Zeitpunkt veröffentlicht worden ist. Das schafft noch kein Global Brain. Andererseits denke ich, wir haben aber auch eine Chance. Ich sehe zum Beispiel in der Modularisierung, die ja im Hochschulbereich sehr intensiv diskutiert wird, in der Tat eine Chance. Ich habe im Wintersemester mit der Augsburg Universität zusammen einen Kurs gemacht, da saßen Studis, bei uns saßen Magdeburg Studis. Und die kulturellen Unterschiede, die es allein schon zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern gibt, in einem konkreten Musikmachtprojekt aufzubereiten, was für Kontext hat man im Kopf, wie kann ich das den anderen verbalisieren, zumal wir auch dann gearbeitet haben mit Bildmedien, also man sieht sich auch beim Musikmachen, darin sehe ich schon eine Chance. Aber wir sollten nicht glauben, in der Tat, dass allein die Verfügung über diese Technik schon die Botschaft eines neuen Musikunterrichts sein könnte.
Ja. Global Village, dieser Begriff, der suggeriert ja immer so eine Heimlichkeit und auch eine gewisse Form von Übersichtlichkeit. Und im Grunde genommen ist der ja auch nur deshalb bezogen auf die ganze Welt gewählt worden, weil man schnell miteinander erreichen kann. Aber im Umkehrfall gibt es hier halt keine Übersichtlichkeit, sondern im Grunde genommen ist hier die absolute Unübersichtlichkeit nur gegeben im Zuge der komplexen Vernetzung. Aufgrund dieser komplexen Vernetzung ergeben sich natürlich auch so Dinge, wie gerade angesprochen worden ist, eine Verflachung, dass sich ein Sumpf von Informationen anbietet, auf den keinen ordentlichen Zugriff mehr zu leisten ist. Und diese Verflachung, ich sage mal auch Klischeehaftigkeiten, dass sich sowas manifestieren könnte. Ich glaube daran überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen nicht. Gestern ist zum einen, ich weiß gar nicht wer, vielleicht sogar Herr Mazzola hat in einer Diskussion gesagt, er würde das alles so als eine Art Form von Dach sehen, wo viele kulturelle Strömungen hineinfließen, aber unter diesem Dach begeben sich nach wie vor die ganz lokalen, regionalen Strömungen, kulturellen Elemente. Ich weiß nicht, wer es war, irgendwer hat das gesagt. Natürlich ist es so, dass es einen Rückkopplungseffekt gibt, dass das, was in das Netz gespeist wird, auch auf das regionale Feld wieder zurückweist und dort auch Veränderungen bedingt. Unbenommen dessen glaube ich, dass sich da systemisch nach wie vor ein geschlossener Kreis ergibt, ein geschlossenes Feld, was sich entsprechend befruchten lässt aus dem Internet, aus dem Leben dort. Und ähnlich wie in Sprache behaupte ich, dass solche Rückkopplungsprozesse auch mit dem Netz eine Kultur überhaupt erst lebendig erhalten. Auch eine Sprache muss von außen befruchtet werden, damit sie sich entsprechend entäußern kann, auch für die Zukunft. Auf der lokalen Ebene glaube ich also, dass es eine weitere Ausdifferenzierung gibt, so dass sich dann da auch entsprechend mit den kulturellen Motiven und ähnlichen Dingen etwas weiterentwickelt. Aber wie ist das jetzt auf der internationalen Ebene mit dieser Verflachung? Auch da glaube ich absolut überhaupt nicht daran. Es gibt sehr, sehr viel im Internet und in der Tat viel, viel Schrott und manches Wissenswerte. Ich persönlich glaube, dass und darüber hinaus kommen natürlich diese Verflachungspostulate und ähnliche Sachen, das hatte Nils Knolle gerade schon angesprochen oder Bernd Enders, diese Verlustbeschreibungen, die im Grunde genommen immer mit da einhergehen. Aber jedes Medium, was im Grunde genommen nur auf dem Markt gekommen ist, hat diese Verlustbeschreibung immer begleitet. Schon mit dem Aufkommen der Schrift beklagte Platon, dass entsprechende direkte Rückkopplungsflüsse nicht mehr gegeben sind, dass das Wissen nicht mehr direkt in dem Menschen lebt, sondern über eine Fremdbeschreibung an einen herangetragen wird. Ich erinnere an das Aufkommen des Buchdruckes, gegen den sich gerade die Kirche auch vehement gewehrt hat, weil es nicht mehr sie war, die entsprechend Direktiven vorgeben konnte, sondern jeder seine eigene Meinung machen konnte. Ich erinnere daran, dass die Polizei in Stadtstaaten eingeschritten ist, weil Menschen gelesen haben, weil man glaubte, dass es einen negativen Einfluss auf die Menschen nehmen würde. Also diese Flussbeschreibung gab es immer. Die Gründe natürlich daher, dass man sich im Gewohnten eingerichtet hat und da auch entsprechend sich wohlfühlt und auch weiter bewegen kann. Jetzt in der Tat gibt es ein Mehr an Möglichkeiten und wieder ein neues Medium und wieder diese Verlustbeschreibung und die Unbekannte, was wird daraus werden? Persönlich glaube ich, und da ist dieser produktive Aspekt mehrfach angesprochen worden, dass es in der Tat nicht mehr diese Direktiven gibt, die sich auch durch eine Diskursliteratur durchgezogen haben, sondern dass man lernen muss, und das ist mehrfach angesprochen worden, wie kann ich überhaupt aus dem Sumpf bestimmte Daten auswählen. Ich glaube, dass dieses Wie auch für die Schule ausgesprochen nützlich und wichtig ist, aufgrund dessen, dass ja auch wirtschaftlich und auf anderen Feldern die Welt immer weiter zusammenwächst, noch dort sich im Grunde genommen kein konstantes Wertgefüge mehr ergibt. Es gibt keine Werte, ich schaffe mir die Werte. Und explizite Wertsetzungen haben meines Erachtens nur zur Folge, dass zuletzt jemand auf dem Wege liegen bleibt, weil sich um ihn herum völlig neue Wertestrukturen etablieren werden. Ein letzter Satz noch. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich im Bereich, und dann komme ich dem Rückschritt Schule, solche Entwicklungen auch breit machen. Ich erinnere oder ich denke gerade an die neuen Rahmenrichtlinien im Fach Deutsch in Nordrhein-Westfalen, die explizit darauf abstellen, dass es nicht mehr um die Vermittlung von Wertgefühlen geht, sondern darum, die wählen den Begriff des flexiblen Wissens, dass es darauf ankommt, wie greife ich darauf zu und darüber hinaus, was auch wichtig ist, die neuen Medien als Text formulieren. Das heißt, ich muss in meinem Tun auch reflexionsorientiert mit den Dingen umgehen lernen, indem ich mich selbst beobachte, was passiert eigentlich bei mir? Verändere ich mich in meiner Wahrnehmung, verändere ich durch meine Wahrnehmung auch meine Umwelt, sodass wir auf der einen Seite einen produktiven Aspekt haben, wie greife ich zu, wie füge ich die Dinge selbstverantwortet neu zusammen und auf der anderen Seite das Medium als Text, was passiert mit mir und mit dem Medium in der Rückkopplung.
Ich danke Ihnen. Ich denke, Herr Emerson möchte sich äußern noch. Darf ich erinnern, möglichst kurz, einfach damit die Globalisierung dann tatsächlich auch stattfindet.
Ja, ich habe nur einige Postskripten, kleines Postskripten zu diesen Diskussionen hier. Das ist zu sagen, dass für mich diese Phrase Global Village ein Dorf ist, wo jemand kennt alle anderen. Und wir haben hier ein Global Village, das sehr, man kennt niemand in diesem Raum. Und es ist schwierig, diese Wissenschaft zu, ich weiß nicht das deutsche Wort, legitimieren, was man da hört. Und das ist, ich glaube, eine der schwierigsten Probleme, dass wir keine Geschichte, keine Wissenschaft, das legitimiert wird an diesem Raum. Wir haben keine Hierarchie, wir haben eine neue oralische Kultur. Das ist schwierig zu verstehen.
Dankeschön. Herr Merkel, ich glaube, Sie sollten noch etwas zu den konservativen Kräften sagen. Ganz kurz.
Ich habe da eigentlich einen Punkt mehr auch zum Historischen, da dein Schlewitz das gerade aufgegriffen, angebracht hat, das Problem mit der Verflachung oder den Vorwurf der Verflachung. Ich glaube, wir haben halt verschiedene technologische Revolutionen gehabt, wie er so schön gesagt hat. Dabei ist tatsächlich eine Verflachung eingetreten, das ist so. Die Tiefe von Informationen, von Wissen und allem Möglichen bleibt natürlich erhalten. Die bleibt auch im Web erhalten, auch durch die heutige Technik. Wer wirklich will, kann natürlich alles finden. Das ist nicht der Punkt. Und da wird ihn das Web auch nicht dran hindern. Im Gegenteil, es kann da auch sehr hilfreich sein. Das Problem, was sich wirklich zeigt, ist, wie Sie es ganz simpel sehen können, ist, ja, die Kirche hat sich beschwert und andere haben sich auch bei jeder technologischen Revolution beschwert. Und irgendwas stimmt, gucken Sie sich an, wie es heute mit Radioperzeption des normalen Publikums, Radio, Print, Medien und Ähnlichem ist. Wenn Sie da nicht feststellen, dass die Probleme, dass da tatsächlich ein Problem da ist im Umgang bereits mit diesen inzwischen uralten Medien, Das zeigt uns bereits, was hier auch weiter fortgesetzt wird.
Dankeschön. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt globalisieren sollten, auch aus zeitlichen Gründen. Ist etwas aus dem Internet schon da oder gibt es Wortmeldungen ganz dringend? Zuerst mal ans Internet. Klappt nicht. Okay, dann machen wir so eine Halbglobalisierung. Wir üben, wie wenn das die Welt wäre. Wer möchte sich gerne halbglobal melden? Herr Zanas?
Der Kontrolle des Faschismus. Also der Faschismus hat das benutzt und wurde dadurch ermöglicht. Es gibt auch theoretische Studien dazu. Es wurde hier zu den Gefahren vom Internet nichts gesagt. Ich weiß selber nichts davon, aber es ist halt mir wieder spontan der Gedanke aufgekommen, ob da Studien oder Gedanken darüber geäußert worden sind. Der zweite ist eben, es wurde, glaube ich, in Schilderungen etwas zu wenig über Musik Spezifisches gesagt. Und ich würde jetzt in diese Richtung drängen und sagen, ja, was ist das Spezifische in der Musik? Wie positioniert sich die Musik in dieser Situation der Globalisierung? Was sind die Spezifika?
Wer fühlt sich angesprochen? Herr Merck?
Ja, zum Thema der Gefahren könnte ich was sagen. Ich bin der Meinung, dass die Gefahren, ich meine, es ist sehr schwer zu begründen, das ist ein reiner Gedankengang. Ich glaube, dass die Gefahren einer Nutzung des Internet in einem totalitären Sinn als Machtinstrument eigentlich nicht sehr weit gehen oder eigentlich nicht da sind. Das ist der interessante Aspekt. Das ist auch der, der immer wieder so positiv über das Internet von allen rausgestellt wird. Und da würde ich eigentlich zustimmen, das bekommt man nicht in den Griff, das ist sehr einfach. Da ist aber eine ganz andere Gefahr drin, die nicht eine politische im Sinne unserer heutigen Vorstellung Gefahr ist, sondern das ist die umgekehrte Gefahr, nämlich ein, wie ich es manchmal nenne, ein Rückfall ins Mittelalter, im sozialen, wie im globalen, wie im wirtschaftlichen, wie auch im rechtlichen Bereich. Also es gibt auch ein Gegenstück, das gar nicht so angenehm ist zu einem totalitären Staat. Ein anderes Extrem, nämlich der komplett rechtsfreie Raum und der sozialfreie Raum, wo die Kleinfamilie, die regionale, dann alle sozialen Funktionen wieder übernehmen muss, wenn überhaupt irgendwas geschieht. Und die Gefahr ist eminent durchs Internet gegeben. Keine Frage.
Ich denke, Herr Knolle fühlt sich angesprochen.
Nicht jetzt direkt zu dem Punkt, sondern zu Ihrer Frage. Ich finde, was die Musik jetzt betrifft, sehe ich da schon eine Chance drin, dass man zum ersten Mal in Echtzeit, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern in Japan, sozusagen in derselben Situation Musik machen kann, kommunizieren kann, sicherlich nur ein Playback-Verfahren, also nicht direkt spielen können. Das, finde ich, ist eine kulturelle Herausforderung, auch in der Wahrnehmung, auch in der Problematisierung, wie gehen die mit Musik um, welche kulturellen Hintergründe hat das. Das alte Verfahren, dass man eine E-Mail hin und her schickt oder vielleicht eine CD her schickt, ermöglicht diese Intensität nicht. Vielleicht aber noch ein Punkt zu dem, was eben gesagt worden ist. Jemand von uns hier vorne hat eben, ich glaube, Sie haben gesagt, es wäre eigentlich ja ganz notwendig, dass man einen Bewertungsfilter hätte, sozusagen eine Hierarchisierung. Ich sehe gerade eine Chance des Netzes darin, dass es diese Hierarchie, auch kommerzielle Kontrolle, in dieser Weise noch nicht gibt. Dass zum Beispiel sich musikalische Szenen etablieren können, die in einem normalen kommerziellen Verfahren kaum noch eine Chance hätten. Darin sehe ich eine Chance drin. Wie weit das noch lange so sein wird, da habe ich in der Tat auch Zweifel. Die Jungfräulichkeit, diese Offenheit wird bald weg sein.
Gibt es noch Publikumsmeldungen im Moment? Ja, bitteschön.
Ja, bitte. Vielleicht als einer der ersten Marschall-Personen im musikpädagogischen dass der ganze große Erdball zu einer gemeinsamen Heimat des Menschen geworden ist, in der alle noch so abgetrennten Glieder des Erdreiches mittels elektrischer Nervenfäden und Verkehrsadern zu einem einzigen gewaltigen kontinuierlichen Organismus vereint sind. Dieses Zitat stammt aus einem Aufsatz, der musikpädagogisch theoretisch bekannt sein könnte, die Musik als Erzieherin. Und ich glaube, dem Zitat zeigt sich Folgendes, dass Global Village kein neues Schlagwort ist, sondern die gesellschaftlichen und historischen Tendenzen, die dieses Schlagwort haben prägen lassen, ein sehr altes ist. Also diese Tendenzen sind 1910 schon von einem aufmerksamen Menschen beobachtet worden. Und ich glaube, man wird dann stimmig Herrn Vogel einen Weg zu, solange in die Diskussion um das neue Medium und um Globalisierungseffekte nicht eine gewisse historische Rückschau, wenn nicht auch diejenigen Vorarbeiten im pädagogischen und kulturphilosophischen Bereich stattfindet, die seit 1910 auf diese Tendenzen, die 1910 festgestellt worden sind, schon längst reagiert haben. Solange also diese Diskussion und das bereitgestellte Reflexionspotenzial mit dem Begriff kulturkritisch, konservativ, bequem einfach hinweggewischt werden, glaube ich, ist in der Tat zu befürchten, dass das neue Medium eine Aufnahme anhalten
wird. Herr Trogge, Sie fühlen sich angesprochen.
Ich möchte noch mal was anderes zu kommen, wenn keine Meldungen sind.
Ja, sind noch Meldungen, also in dem Fall zuerst die Frage, sind noch Meldungen? Gerade. Bitte schön.
Ja, ich wollte noch mal auf die Sache mit der Hierarchie oder die Hierarchie, in dem ich noch mal nachfragen, weil es mir eigentlich so scheint, als wären viele Probleme, die man sonst findet, eigentlich im Internet nach wie vor genauso hierarchisch. Das geht natürlich von Sachen wie Wartenreiten zum Beispiel, die man zur Verfügung hat, oder auch sowas wie das Wissen, was man mitbringen muss, um auch das brauchen zu können. Und okay, also ein Hacker hat ganz andere Möglichkeiten, als jemand das kann. Insofern findet man sich eigentlich da in gleichen Probleme auf der Hierarchie und Machtstrukturen, die man sonst auch hat. Also inwiefern ist da keine Hierarchie gegeben oder wird Hierarchie irgendwie verändert, aufgelöst?
Ich will sich jemand äußern, also ich hätte was zu sagen, sonst erinnert es. Okay.
Ja, es wurde ja soeben angesprochen, dass möglicherweise über das Internet auch manipuliert wird, so wie im Nazireich etwa über das Radio sehr stark die Bevölkerung manipuliert wurde. Wir wissen aber, dass es heute gerade per Internet, und das ist eben sozusagen das freie Moment daran, auch Möglichkeiten entstehen, dass Nachrichten über Grenzen hinweg vermittelt werden, etwa nach China oder nach Bosnien oder Serbien, die nicht ohne weiteres von einer ganz bestimmten Machtgruppe abgefangen werden können. Das ist, wenn Sie so wollen, der Vorteil, dass Nachrichten sehr ungehindert, im Grunde genommen nicht richtig beschränkbar übers Internet zirkulieren können. Das ist ja das System des Internets, dass es sehr dezentralistisch aufgebaut ist. Das war ja ursprünglich auch militärisch sogar extra so gemeint. Der Nachteil ist natürlich, dass sie eben auch Nachrichten ungehindert verbreiten können. Das sind ja auch oft Nachrichten, die man eigentlich im kriminellen Bereich oder so ansiedeln müsste. Oder was eben von Herrn Merkel schon ein paar Mal angesprochen worden ist, dass beispielsweise Urheberrechte oder so missachtet werden, weil sie es nicht mehr richtig verhindern können. Wenn Sie einen Server in China aufstellen, dann können Sie nicht verhindern, dass der sämtliche Schallplatten, die es gibt, einfach zum Kopieren freigibt und Sie downloaden. Das ist zwar verboten, aber man kann es eben machen. Und Sie können das Internet hat eine Struktur, die das einfach unterstützt. Inwiefern von der Hierarchisierung gesprochen werden kann, müsste ich mir nochmal überlegen. Also es gibt auf jeden Fall sowas wie eine technische Hierarchisierung. Es gibt ja Industrien, die das beherrschen. Das Internet läuft ja nicht ohne Gesellschaften, ohne Telefongesellschaften, ohne Universitätsserver und so weiter. Und an der Stelle sitzen natürlich Leute, die Schalthebel bedienen können, die zum Beispiel Informationen herausfischen können, auch wenn sie eigentlich nicht dürfen zum Beispiel. Also ob das ist aber vielleicht weniger eine politische Hierarchisierung als eher eine technische oder vielleicht auch kommerzielle. Die Kommerzialität wird sicherlich noch sehr stark ins Internet hineinkommen. Das wissen wir inzwischen alle. Anfangs war mal so die Hoffnung, das ist so total demokratisch und eine Welt für sich und anarchisch so ein bisschen im positiven Sinne. Das ist sicherlich eine Mehr und eine Illusion. Das wird also in den nächsten Jahren garantiert sehr kommerziell. Und da wird jede Information, die irgendwie wichtig erscheint, auch irgendwann mal Pfennige kosten. Es sei denn, man unterläuft es illegal.
Dankeschön, Herr Schleipitz, wollte sich noch kurz melden.
Ja. Eine ganz kurz zu dem Gedanken der Hierarchie und da sind ja immer gewisse Herrschaftsverhältnisse, die angedeutet werden. Erinnert mich an einen Aufsatz von Friedrich Kittler, der ist überschrieben mit Protected Mode und spricht darauf an, dass bestimmte Chip-Welten nicht dem normalen User zugänglich sind. Für mich spiegeln sich da immer so gewissermaßen scheinbare Verschwörungstendenzen hinter. Ich glaube da nicht daran, dass man das so manipulativ in eine Richtung deuten kann. Ich sprach vorhin von der virtuellen Garage, die irgendwo existiert und die ist dann nicht mehr nur auf ein Land begrenzt, sondern globalisiert. Und ich glaube, diese virtuellen Garagen sind längst im Entstehen begriffen, als dass man von einer expliziten Hierarchisierung und damit Lenkung auch sprechen kann. Ich möchte aber einen Punkt noch kurz zurückführen zu Musik im Internet. Zwei Sätze. Wo geht es denn hin mit der Musik im Internet? Im Augenblick glaube ich, dass wir im Bereich der Musik dort stehen, wie ich die Tage angedeutet habe, dass wir unsere musikalischen Formen, die wir in der realen Welt führen, dass wir die rüber transportieren. Herr Schöner sprach sehr schön davon, darüber, wie schwer es gewesen ist, ein solches Konzert auch global stattfinden zu lassen, dass sich diese Dinge langsam beginnen zu verändern und ich glaube, dass sich daraus auch eine neue Ästhetik entwerfen wird. Ob die auf Dauer sich erhalten bleibt, ist eine andere Frage. Ich erinnere daran an die ersten Sequenzerprogramme, die wirklich knallhart auf den Sechzehnteln lagen. Daraus hat sich eine Form von Maschinenästhetik gegeben, die angereichert hat den bisherigen Musikpark. Es geht natürlich darüber hinaus. Und so glaube ich, ich habe verschiedene Beispiele die Tage jetzt auch hier gehört, dass dieses Nacheinander, diese Sukzession, wie man jetzt global miteinander interagiert, dass sich daraus vielleicht auch eine neue Form von Ästhetik entwirft, die nicht die allein seligmachende ist, aber eine, die auch den Bereich der Musik mit befruchtet und mit anreichert. Also so glaube ich, dass sich diese Rückkopplungsprozesse entsprechend begeben werden, dass sich neue Musikformen daraus entwickeln werden. In welche Richtung das hingehen wird, bleibt dann zuletzt jeder Spekulation übrig. Aber eine spezifische Form der Sukzession könnte ich mir vorstellen, dieses Hintereinanderspielen, dass sich daraus was ergibt. Und das vielleicht in dem Lichte des neuen Alters sich auch wieder neu ansehen lässt. Da denke ich jetzt auch daran, gerade mit den produktiven Medien, die da sind. Ich erinnere, wer hätte je vor ein paar Jahren daran gedacht, dass der Schallplattenspieler ein Instrument sein kann. Und heute ist er ein Instrument, aber auch ein lichtes Neuen, nur neu begutachtet. Und wenn ich heute noch irgendwo bin und sage, der Computer ist ein Instrument, wird mir häufig mit Befremden begegnet. Nicht hier, aber woanders schon. Und auch da muss man, glaube ich, bestimmte Bewusstseinsprozesse werden sich in diese Richtung hin entwickeln, dass man den als explizites Instrument sieht.
Dankeschön. Ich glaube, ich sollte noch etwas sagen zu der Frage, was musikspezifisch jetzt in der Globalisierung wichtig ist. Ich denke, das ist eine ganz explosive Frage der sozialen Bereiche, die man hat. Die Verflachung würde ja heißen, dass man überall dasselbe hat und das ist eine Befürchtung, die immer wieder kommt. Und ich denke, durch die Techniken der Verflüssigung des Wissens, wie ich das mal nennen möchte, wird eben genau das möglich, was nicht so ist, wie Eberhard Schöner es dargestellt hat. Seine Idee war einfach die, dass man sozusagen ein paar Millisekunden, zwar eine Viertelsekunde, mit Verzögerung auf der ganzen Welt präsent sein kann. Das ist die alte McLuhan'sche Idee der Zusammenschrumpfung der Kugel, nicht wahr? Aber das, was spannend wäre, dass man diese regionalen Idiome, diese regionalen lokalen Sprachen, die gerade in der Musik lebenswichtig sind, wo wir also gewissermaßen bedroht sind durch die Intercontinental Breakfast Kultur, dass man eben diese lokalen Idiome durch eine intelligente Transformations-Interface-Struktur tatsächlich erhalten kann und so eine Bereicherung, wirklich eine Kugel, nicht einfach eine flache Verklebung von Scheiben hinkriegt. Und ich denke, das ist wirklich musikspezifisch ein hochinteressantes Thema. Aber bitte schön, sind noch Meldungen?
Ja. Fest. Und das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen bedenken. tatsächlich eine gewisse Macht ausüben und es immer schwieriger wird für mich, wirklich an die Informationen zu kommen, die ich möchte, weil nämlich Yahoo oder irgendwelche anderen Suchmaschinen sogenannte Redaktionen haben, die einen schon Wege quasi eröffnen, die man gehen muss und wo es ganz schwierig ist, dann hineinzukommen. Eine unheimlich wichtige Reaktion für Institutionen wie Universitäten zum Beispiel wäre es, hier eine neue Struktur aufzubauen und dort zum Beispiel an dem Thema der Suchmaschinen, an dem, wie kommt der sogenannte User an diese Sachen heran, da müsste was geschehen. Ich sehe, es gibt eine die Macht der Institution ist dort sehr klein, weil die nämlich träge sind. Das ist eine Trägheit. Die Yahoo und andere Suchmaschinen sind sehr viel stärker und sehr viel schneller dabei, Strukturen zu schaffen. Und die Institutionen hängen dem immer, immer, immer weiter hinterher. Und da sehe ich durchaus eine Verteilung von Macht über die Informationen des Internets.
Ich denke, ich kann Sie in der Hinsicht beruhigen, wenn Sie den Vortrag von Jörg Harpers und Thomas Noll heute Morgen verfolgt haben, haben Sie ja nicht, dann sehen Sie, dass doch die Volkswagen-Stiftung hier sinnvoll auch genau solche Navigationsmaschinen unter anderem unterstützt. Nur ist das alles sehr jung und fachspezifisch überhaupt noch nicht ausgebaut. Es ist... kann ich Herrn Droge noch? Ja.
Ja. Ich würde gerne auch ganz kurz auf Sie noch eingehen, weil Sie sagten eben, dass Sie seit 3 Jahren das Internet nutzen. Ich selber benutze das Internet seit ungefähr 1975 oder so. Und damals war das ja ein rein textbasiertes Programm, das heißt, man konnte nur Texte eintippen, es gab keine Grafiken etc. Aber es funktionierte wesentlich schneller und wesentlich effizienter als heute, jedenfalls ist es meine Erfahrung. Und sicher, man musste auch bestimmte Dinge wissen, um jetzt zum Beispiel in anderen Universitäten nach irgendwas zu suchen. Aber meine persönliche Erfahrung mit dem World Wide Web ist eigentlich die, dass es durch diese gigantische Aufblähung im Prinzip sehr viel schlechter nutzbar geworden ist als vorher. Das nur, das zu sagen. Vielleicht wissen Sie auch, dass diese Suchmaschinen, die Einträge in den Suchmaschinen mittlerweile bezahlt werden und das entscheidet einfach, wer mehr bezahlt, kommt eher da rein. Insofern sehe ich da auch gewisse unerfreuliche Tendenzen. Ich würde aber gerne noch 2 andere Bemerkungen zu 2 Kollegen hier machen. Und zwar einmal sagte Herr Kollege Knolle, glaube ich war es, das Beispiel alles Mögliche. Und wir schaffen es nicht einmal dort, in den Schulen oder sonst wo, Jugendliche verschiedener Kulturen zusammenzubringen und miteinander Musik machen zu lassen. Was für ein Sinn, also wir schaffen das manchmal so zu Demos, aber in der Praxis schaffen wir es eigentlich nicht.
Auch im Alltag.
Ja, wir schaffen es eigentlich nicht, eine tatsächlich echte Kommunikation zwischen diesen Angehörigen verschiedener Kulturen zustande zu bringen.
Jeder muss die Kirche das dauernd leisten.
Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass man da auch wieder letztendlich auf eine Verflachung hinausläuft. Kommunikation heißt doch nicht, dass ich wie im Kaufhaus zur Kassiererin sage, guten Tag und schönen Dank und auf Wiedersehen, sondern Kommunikation meint ja eigentlich etwas Tiefergehendes. Und die Art von Kommunikation, die ich habe, wenn ich mit einer japanischen oder, was weiß ich, australischen Klasse kommuniziere und Daten austausche, die reduziert sich im Prinzip genau auf diese Oberflächlichkeiten.
Das ist mein es ging um Komposition. Also das finde ich nicht nur Oberfläche.
Gut, dann darf ich gleich bei dem Stichwort Komposition auch den Herrn Nebin, damit ist mir gerade enttäuscht, nochmal eingehen. Sie sagten vorhin, Sie glauben, dass da eine neue Ästhetik entstehen wird. Ich habe das vor 20 Jahren, als ich anfing, mich mit elektronischer Musik selbst aktiv zu beschäftigen, auch geglaubt. Mittlerweile muss man einfach festhalten, dass zum Beispiel die elektronische Musik als ein spezieller Bereich keine neue Ästhetik eigentlich hervorgebracht hat, sondern dass eher man heute ein Resümee ziehen muss, dass, in dem Sinne, dass man sagt, es gibt keine neuen Ästhetiken mehr. Und zwar, man kann das auch positiv verstehen, Herr Müller hat ja mal gesagt, Ästhetik ist bei uns im Deutschen immer, wie hat er gesagt, die erkennungsdienstliche Behandlung von Kunst gewesen. Und insofern sollte man bei diesem Stichwort sicherlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es dass wir nicht in Richtung auf neue Ästhetiken gehen, sondern in Richtung auf neue Ästhetiklosigkeiten. Und das kann man nun positiv oder negativ sehen. Aber ich möchte das einfach mal so hinstellen.
Ich denke schon, dass also Ästhesis heißt ja wahrnehmen, nicht? Und Losigkeiten heißt ja vielleicht auch mal, dass man es zunächst verliert und dann vielleicht neue gewinnt. Also in diesem Sinne würde ich doch also auch als Chance sehen und nicht so viel Misstrauen haben, in unsere Fähigkeit wahrzunehmen.
Also ja gut, und bei uns hat ja das Wort Ästhesis oder Ästhetik eben eine Bedeutung, die über die Wahrnehmung hinausgeht. Denn es gibt auch von Rawls die These, schon vor 30 Jahren formuliert, dass Ästhetik wieder regrediert zur Philosophie der Wahrnehmung. Und das war sie ja mal nicht, sie war mal zumindest im deutschen Sprachgebrauch mehr.
Herr Schlepitz wollte sich noch. Ich denke, das dürfte dann das Schlussvotum hier in unserer globalen, lokalen Runde sein. Die Zeit ist fortgeschritten. Also, wir tragen eine große Verantwortung.
Den Gedanken der Ästhetik würde ich auch übersetzen wollen mit Ästhesis, Wahrnehmung grundsätzlich erst einmal. Vielleicht ist etwas missverständlich gewesen, der Begriff des Neuen. Ich würde es mal so formulieren wollen, das, was die elektronische Musik vor vielen Jahren gemacht hat, glaube auch nicht, dass das etwas Neues hat konstituieren können. Denn ich glaube, das Neue, damit es auch konstituieren sich kann, muss auch wahrgenommen werden. Solange es sich praktisch im geschlossenen Zirkel einer kleinen Gemeinde bewegt, habe ich Schwierigkeiten, dass man daraufhin eine Ästhetik oder ein ästhetisches Bewusstsein aufbaut, was über die kleine Gemeinde hinausgeht, die sich dafür interessiert. Was ich glaube ist, dass sich das, was vielleicht in der elektronischen Musik vor vielen Jahren begeben hat, nunmehr eine Breitenwirkung haben könnte, im Zuge dessen, dass die neuen Medien, das was damals natürlich etwas noch maschineller gedacht gemacht wurde, nun auch in der Breite veräußert werden kann, sodass was früher einer kleinen, sagt das mal Elite, vorbehalten war, nun etwas ist mit Breitenwirkung. Und ein letzter Satz dazu, der Gedanke des Fortschrittes, den verabschiede ich natürlich damit auch völlig, sondern der Gedanke, ich sprach mit Luhmann letztens daran, dass es eher der Gedanke des Meeres ist, eines, was sich aus sich selbst emergiert, wo viele Elemente zusammengezogen werden und immer wieder Neues oder anderes, nennen wir es mal so, anderes geschöpft wird, aber das wahrgenommen wird und produktiv verhandelt wird. So würde ich das sehen.
Herzlichen Dank. Ich denke, ich gehe jetzt zum Dankeswort. Ich möchte mal zunächst, ich kann schon sagen, im Namen der Referenten und Referentinnen und der Künstler und Künstlerinnen, zunächst die effizienten und trotzdem sehr charmanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Administration, Technik und, wie heißt es hier, Schankart, das heißt Verpflegung, mein Dank aussprechen. Dann natürlich an die Leiter. Dann natürlich an die Leiter der Konferenz und überhaupt der ganzen Veranstaltung, Dr. Joachim Stange-Elbe, der ja so viel Feintuning auch noch vollbringen musste. Und wie man sagt, last but not least, an Meister Enders, der Initiator dieser ganzen, ich würde doch sagen, einzigartigen Konferenz und dieses einzigartigen Kongresses, der jetzt wirklich ein Trendsetter geworden ist im ganzen europäischen, wenn nicht im überhaupt weltweiten Bereich, auch wenn man ihn vergleicht mit der ICMC, das kann man inzwischen doch sagen. Mein herzlichen Dank.
Ihnen, die hier erschienen sind, herzlich dafür danken, dass Sie mitgemacht haben an dem Kongress, letzten Endes das Entscheidende dazu beigetragen haben, sowohl von der Referentenseite, sowohl von der Zuhörerseite, die klug nachgefragt haben, konzentriert zugehört haben, und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und hoffe, dass wir uns im Jahre 2001 an dieser Stelle zum Gespräch über die Musik im nächsten Jahrtausend unterhalten können. Vielen Dank.